Hier läuft immer so ein Countdown runter, wenn man dieses Programm startet zum Aufnehmen.
Richtig aufregend.
Okay, in einem Monat ist der NaNoWriMo und Dani und ich sprechen heute
über den National Novel Writing Month.
Writing Month. Whining Month. Whining. Okay. Hallo, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und immer gerne auch immer mal mit jemand anderem zusammen und heute mit der wunderbaren Ellie J. Cole. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Und wie schon angesprochen, wir haben uns überlegt, dass wir mit euch heute über den, ich sag immer, National November Writing Month, was natürlich totaler Käse ist, aber erst nun mal im November, der National Novel Writing Month sprechen wollen. Und weil man immer am Anfang sagen soll, was man eigentlich am Ende sagt, sage ich es jetzt gleich. Es wird eine Spezialausgabe von meinem Schreibplaner geben, den ihr euch ja kostenlos runterladen könnt, wenn ihr mein Newsletter abonniert. Und zwar für den November. Also, der Link ist hier unten unter euch, unter uns besser gesagt, unter euch wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht alle unter euren Stuhl geguckt. Okay, ich denke, wir fangen einfach an. Dani.
Andrea.
Ja.
Was machen wir im November? Wir haben einen straffen Zeitplan.
Ja, mein straffen Zeitplan. Noch straffer als sonst schon. Denn wir wollen im November ein Buch schreiben, jeder von uns.
Genau.
Und also ich tatsächlich habe mir extra Zeit genommen, also habe dieses Buch extra zurückgehalten, um es im November schreiben zu können. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Bei mir passt es nur da. Ich hoffe, dass ich dann mit dem Lektorat für Band 3 fertig bin, der ja dann im November erscheint. Und dann bin ich ja nicht mehr im Schreibfluss, sondern nur noch so mit Buchsatz und solchen Sachen beschäftigt. Und das, also jedenfalls hoffe ich das. Und genau, mit Postkarten bestellen und solchen schönen Sachen. Weil das Lektorat dann hoffentlich jetzt bis ja Anfang November. Ja, ich habe ja noch den ganzen Oktober. Also, mein Lektorat ist im Oktober vorbei und dann habe ich den ganzen November Zeit für das neue Buch.
Mhm, sehr schön. Und wir haben beide auch schon mal einmal, also ich nur einmal, was irgendwie komisch ist, aber nur einmal in NaNoWriMo ein Buch geschrieben. Und zwar war das 2018, mein zweites Buch, nur für diesen Moment. Und Dani?
Bei mir war es auch erst einmal und das war letztes Jahr, und zwar die dritte Band. Das ist dann Time to be Safe, der jetzt im November erscheint.
Der jetzt gerade lektoriert wird. Mhm. Ist übrigens sehr laut, wenn du irgendwas auf den Tisch legst, weil das Mikro, glaube ich, auf dem Tisch steht. Von daher.
Ja. Der Arm von oben kommt bald. Dann mache ich das nicht mehr.
Und bei mir ist das ja jetzt schon 4 Jahre her mit dem NaNoWriMo und tatsächlich kann ich mich kaum noch daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass es da eine Plattform gibt und dass man dann halt irgendwie seinen Wordcount aktualisiert, wenn man geschrieben hat. Man kann ja, glaube ich, auch in der App direkt schreiben oder dort direkt schreiben. Geht auch, ne?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur meinen Wordcount da aktualisiert und das habe ich ständig vergessen.
Ihr seht, wir sind echt Profis, aber genau genommen wollen wir auch nicht über die Plattform reden oder wie man dort irgendwas macht, sondern wir wollen euch erzählen, wie man es schafft, innerhalb eines Monats ein Buch zu schreiben. Und dabei geht es gar nicht so darum, dass jetzt NaNoWriMo ist in 5 Wochen, sondern das kann man kann ja auch NaJuWriMo machen. Wenn man das so übersetzt wie ich, dann wäre es der National June Writing Month. aber vielleicht fassen wir trotzdem nochmal kurz zusammen, was der NaNoWriMo eigentlich bedeutet, denn ich habe gerade nochmal gelernt, es geht eigentlich darum, 50.000 Wörter innerhalb von 30 Tagen zu schreiben, richtig?
Genau.
Das sind, glaube ich, 1667, wenn ich das jetzt richtig in meinem Kopf ausgerechnet habe. Habe ich natürlich nicht, habe ich irgendwie im Kopf. Ich rechne das kurz. 50 durch 30. War richtig.
aber es 1600 Wörter pro Tag.
1667 Wörter pro Tag. Genau. Wenn man jeden Tag schreibt, was das Ziel sein sollte beim NaNoWriMo, genau. Und da Dani aber gerade was total Wichtiges zu mir im Vorgespräch, das hört sich so professionell an, als wir vorher gequatscht haben, gesagt, und zwar?
Dass halt jeder seinen eigenen Wordcount ausmacht. Also jeder, der mitmacht, muss jetzt nicht nur ein Buch mit 50.000 Wörtern schreiben, sondern wenn es nur 40.000 sind oder wenn es 80.000 sind oder wie in meinem Fall 120.000 waren, dann
wenn wir 90.000?
Genau, dann nimmt man sich einfach die Zahl und dann kann man auf der Webseite eben das Ziel eingeben und dann kann man sich da auch ausrechnen lassen, wie, jedenfalls glaube ich das, wie viele Wörter man dann jeden Tag schreiben müsste.
Genau, wobei da dann ja wieder das Problem ist, dass man dann an jedem Tag gleich viele Wörter hat, ne? Das ist ja dann auch irgendwie Käse, weil ich schreibe halt samstags nicht genauso viel wie montags so.
Ich denke, genau, ich schreibe auch nicht gleich viel und wir schreiben ja beide mit Scrivener, wo sowieso ein Wordcount drin ist und wir dann sehen, wie viel wir ungefähr haben müssen. Und ich bin immer so, wenn da beispielsweise
nicht
steht...
Nicht so mit der Hand auf den Tisch klopfen.
Wenn ich zum Beispiel 2500 Wörter angezeigt bekomme von Scrivener, dann merke ich, dass ich total oft in diese Panik verfalle, oh, ich schreibe lieber mal ein bisschen mehr. Es kann ja sein, dass morgen oder übermorgen weniger Zeit ist, weil das kann ja immer mal passieren. Oder am Wochenende, wie du sagtest, da habe ich dann nicht so viel Zeit oder die Kinder um die Ohren. Und dann schreibe ich meistens mehr. Und dann bin ich irgendwann auch schneller fertig.
Genau. So, jetzt beim Podcast von Sag mal du als Physiker, da gibt es immer diesen wunderbaren Schritt zurück. Den machen wir jetzt mal. Denn natürlich kann man nicht erst am 1. November damit anfangen, irgendwie zu sagen, ach, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Was schreibe ich denn? Das wird nicht funktionieren, es sei denn, es ist ein sehr kurzes Buch. Dann hat man vielleicht, dann kann man sich vielleicht eine Woche zum Planen nehmen und den Rest zum Schreiben oder so. Aber eigentlich gibt es schon ein paar Sachen, die man, finde ich, vor dem NaNoWriMo geklärt haben sollte. Und dafür gibt es ja tatsächlich den Preptober. Kennst du den?
Ja, den kenne ich. Also haben wir jetzt schon 2 Monate, die wir uns damit beschäftigen.
Ja.
Einmal der Prep-Vorbereitung.
Ja. Genau, der Preptober, wie er so schön sagt, der ist halt dafür da, dass man sich auf den NaNoWriMo vorbereitet, dass man bestimmte Dinge halt schon hat dann am 1. November. Was denkst du, was sind die wichtigsten?
Ein Plot.
Vielleicht ein Zeitplan. Okay, ein Plot. Fangen wir mit dem Plot an. Ist ja sehr individuell, ne? Ob man, also manche denken jetzt vielleicht, oh, ich muss das ganze Buch ausgearbeitet haben in jede kleinste Szene rein. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen hier, dass das halt total unterschiedlich ist. Also bei mir wird es einfach eine DIN A4, vielleicht 2 DIN A4 Seiten Zusammenfassung des Buches sein. Und bei dir?
Ja, bei mir ist das ähnlich. Also ich habe bei dem Buch, das ich jetzt schreiben möchte, habe ich eh schon Band 1 geschrieben, deswegen und Band 2 und 3 schon geplottet in meinem Kopf. Deswegen weiß ich da genau, was da passiert, aber eben nicht detailliert. Das kommt irgendwie erst beim Schreiben dann. Ich schreibe immer, dann kommt ein bisschen mehr, was sich so aufblättert irgendwie für mich. Das entfaltet sich dann und dann schreibe ich ein paar Kapitel, Kurzzusammenfassungen manchmal. Und das ist aber dann immer noch flexibel. Also wenn ich dann merke, es rutscht nochmal irgendwie woanders ab und das ist in Ordnung, dann darf es das auch. Also ich habe da nicht eine komplette Kapitelübersicht oder Vorlage schon fertig, sondern das kommt dann so nach und nach.
Ja, genau. So ist es ja bei mir auch. Und ich finde auch, das ist so das Mindeste, was man haben sollte. Also wenn man jetzt sagt, ja, ich habe eine Idee, ich will ein Buch über einen Baum schreiben, der im Wald steht, aber mehr hat man nicht, dann wird es vermutlich schwierig.
Ja.
Also, weil dann fehlt einfach...
mehr kommen.
Genau, es fehlt dann einfach das Gerüst, an dem man sich... entlanghangeln kann, finde ich. Also für mich ist diese Zusammenfassung, auch wenn sie sich total ändert im Verlauf, ist das immer so, ach, das wollte ich noch schreiben, das wollte ich noch schreiben, das wollte ich noch schreiben. Und zum Teil ist es halt auch so, dass ich die Zusammenfassung dann nochmal ändere zwischendurch. Dass ich dann, wenn ich schreibe, dass ich dann merke, okay, an der Stelle biege ich lieber in die andere Richtung ab. Und dass da auch ganz viele Vielleichts drin sind. Ganz viele könnte, so könnte das sein, er könnte so und so reagieren.
Ja.
Und wenn ich dann an die Stelle komme, dann merke ich, echt cool, mal mit jemandem zu sprechen, der das genauso macht. Wenn ich dann an die Stelle komme und dann merke, nee, das passt überhaupt nicht zu dem Charakter, den ich jetzt hier gerade, also der sich mir gerade gezeigt hat in den letzten, keine Ahnung, 20 Kapiteln, dann ändere ich auch nochmal was. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich das klar macht, dass das, was man vorher halt entwickelt hat an der Idee, dass das nicht zwangsläufig das ist,
dass man... Ja, das nimmt auch total Druck raus, weil man muss eben nicht schon alles fertig haben, sondern man kann sich das erlauben, die Sache entwickeln zu lassen und die kommt von ganz alleine. So ein Grundgerüst schon, sollte ja schon da sein und man muss wissen, was die Eckpunkte sind. Also ich gehe da ganz oft auch rückwärts vor. Also ich weiß, wo meine Figuren anfangen und ich weiß auch, wo die enden sollen. und ich weiß auch, was wirklich der Kern der Sache ist, aber was denn zwischendrin passiert, wo sie sich treffen, was sie erleben, keine Ahnung, welche Hosenfarbe sie anhaben und solche ganzen Details, die vielleicht wichtig oder unwichtig sind, die kommen dann erst mit der Zeit und sind ja auch noch die ganzen anderen Figuren, die da mit bei sind und keine Ahnung, das Wetter, die Jahreszeit oder ne, das sind alles so Sachen, die da noch mit reinspielen. Deswegen, also man darf nicht einen ganzen Plot fertig haben, der schon, ich glaube bei Abby Emmons hatte ich das mal gehört, die schreibt das super krass vor und schreibt so 20.000 Wörter schon ihre Kurzfassung und dann setzt sie sich erst dran. Das heißt, sie macht einen riesen Berg an Arbeit, macht sie sich und hat aber dann das Schreiben, was dann super leicht von der Hand geht wahrscheinlich, weil wenn sie nur eine Novel von 50.000 Wörtern schreibt und dann schon eine Zusammenfassung von 20.000 hat,
Wobei es ja dann wahrscheinlich keine Zusammenfassung ist, sondern eine Kurzversion von dem ganzen Buch, oder?
Also genau, sie braucht das für sich. Sie braucht das für sich zum Aufwärmen vielleicht, um zu gucken, ob der Plot funktioniert. Also ne, so in abgespeckter Version und dann schreibt sie das halt aus. Und ich habe das so ähnlich. Ich schreibe mir das auch auf, aber mein Plot und mein Ablauf, der ändert sich immer mal. Also dann merke ich, okay, vielleicht habe ich gedacht, sie treffen sich das erste Mal dort und das passt aber viel besser, wenn sie es schon 2-3 Tage vorher machen oder an einem anderen Ort oder so. Und das ist halt diese Flexibilität, die man hat. Kann man sich ja aussuchen, wie sich auch das anfühlt oder was sich auch ergibt. Also wie gesagt, die Nebenfiguren spielen ja da auch immer noch eine Rolle. Wenn der eine den anderen einlädt oder so oder wenn auch noch eine neue Figur dazukommt, die vielleicht im ersten Band noch nicht da war, das ist dann super flexibel.
Ja. Also, ihr braucht eine Geschichte. Die Geschichte
keine
muss...
Keine Angst haben.
Keine Angst, genau. Also, ihr braucht eine Geschichte, die... eine Idee, die schon entwickelt ist und wo ihr schon wisst, ich will das und das und das schreiben. Also, das, wenn das nicht da ist, wird es echt schwierig, innerhalb von so einer kurzen Zeit ein ganzes Buch zu schreiben. Gerade wenn man es vielleicht auch nicht gewöhnt ist. Wenn man natürlich sowieso viel schreibt und so weiter, dann ist das was anderes. Aber wenn man es nicht gewohnt ist, dann ja. Was ich immer finde, was man total braucht, ist so ein Commitment, dass man sich selber, dass man sagt, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich in diesem einen Monat einen Großteil oder auch den Großteil meiner freien Zeit dem Schreiben widme. Weil wenn man einfach nur in diesen November hineinlebt und denkt, ach, ich finde schon Zeit zum Schreiben an der Stelle und da kann ich doch nochmal, das wird nix. Also gerade wenn man vielleicht noch Vollzeit arbeiten geht, gerade wenn man Kinder hat, dann ist es total wichtig, dass man sich ganz fest sagt, okay, ich und bitte nicht den Sport wegnehmen, will ich dazu sagen. nicht den Körper schädigen dafür. Aber zum Beispiel, dass man halt sagt, okay, ich stehe jetzt in diesem Monat jeden Tag eine Stunde früher auf. Jetzt dachte ich, mein iPad kippt rum, aber der Bildschirm hat sich nur gedreht und ich habe das hier auf dem Schoß. Das war sehr creepy gerade. Genau, ich bin hab den Faden verloren. Magst du weiterreden?
Dass man sich Zeit nimmt. Also, dass man zum Beispiel sagt, man steht eine Stunde früher auf, um dann den NaNoWriMo machen zu können und setzt sich dann halt als Tagesziel vielleicht 1.000 Wörter am Morgen und vielleicht nochmal kurz vor dem Schlafen gehen 500 oder so.
600, ja, also dass man
ja, also ich kann das beispielsweise nicht so kleckerweise. Ich brauche dann wirklich die Zeit am Anfang des Tages. Das ist so meine Schreibzeit und ich würde dann auch versuchen, früher aufzustehen, bevor alle wach sind. Falls man Kinder hat, falls man keine Kinder hat und einen Job hat, einen Brotjob, ja, dann wäre früher aufstehen auch eine gute Lösung. Genau, und ja, zwischendrin auf jeden Fall Sport machen, damit der Nacken nicht so leidet.
Was man sich halt, also was viele sich ja auch sagen, ist dann, okay, dann schreibe ich halt abends, wenn alle im Bett sind. Das Problem ist nur, wenn du dann den Arbeitstag und den Tag mit den Kindern und deinen eigenen Tag hinter dir hast, dann bist du wahrscheinlich so müde, ja, dann ist einfach voll. Also manche... Ja. Das kann auch ganz anders sein. Für manche ist es dann halt genau dieses Entspannen. Dann noch was runterzuschreiben, das ist für die einfach ein totales Ausklingen des Tages. Aber für mich, wenn der Tag wirklich anstrengend war, dann kriege ich da nichts mehr.
Ich bin auch total am Gehen.
Nichts gebacken. Aber was man jetzt zum Beispiel auch verabreden könnte, ist ja auch, dass man zum Beispiel sich am Nachmittag mal eine Stunde frei nimmt und die Kinder dann zum Beispiel bei der Großmutter sind oder bei einer Freundin oder sowas, ne? Also, dass man wirklich ganz klar diese Priorität auf das Schreiben setzt in dem Monat und dann halt auch, wenn man dann diese Stunde hat, nicht erstmal durch Instagram scrollt oder die Wäsche macht oder Mutti anruft, sondern alles aus, alles zu, an den Schreibtisch stellen oder an den Laptop setzen und schreiben.
Genau. Weil alles andere wartet immer. Meine Mutter hat das immer gesagt. Die hat immer gesagt, wenn du wirklich was ganz Wichtiges zu tun hast, dann konzentriere dich nur darauf, weil deine Wäsche wartet auf dich. Keine Sorge, die ist später immer noch da. Und Leider. Dann macht man das halt lieber. Ja, die verschwindet nicht von allein. Und alles andere out. Das heißt jetzt nicht, dass man das Haus und die Kinder im Chaos versinken lassen darf. Man sollte ja sowieso versuchen, ne, dass irgendwie immer alles unter einen
Hut kommt. Ja, für eine Stunde geht das schon mal. Wenn eine Stunde lang das Wohnzimmer nicht aufgeräumt ist, dann... Und die Kinder dürfen auch mal einen Film gucken. In einer Stunde. Wenn mal gar nichts
geht. Dann freuen sich die Kinder bald auch genauso sehr auf NaNoWriMo wie wir.
Genau. Yay, Mami schreibt wieder. Genau, und das ist auch so ein Punkt, eine wunderbare Überleitung, denn Familie und Freunde sollten mit eingezogen werden. Ich weiß, dass das schwer ist beim ersten Buch. Ich weiß, dass beim ersten Buch will man eigentlich niemandem davon erzählen meistens. Also bei mir war es zumindest so. Ich wollte erstmal niemandem davon erzählen. Und es ist aber wichtig, dass wenn man sich Zeit nimmt, dass die Leute, die mit denen man diese Zeit verbringt, halt auch wissen, was man in dieser Zeit macht, finde ich.
Ja, vor allem mit denen man auch zusammen wohnt in einer Wohnung. Also die kriegen das ja eh mit. Und wenn dann alle 5 Minuten gefühlt 1 von 3 Kindern reintrudelt und dann noch der Mann und die Katze, dann ist das irgendwie so daueroffene, taktoffene Tür im Zimmer. Da kommt man zu gar nichts.
Genau, und wenn man dann aber ein Schild an die Tür machen kann, ich schreibe, und halt auch mit dem Mann oder der Frau besprochen hat und auch mit den ein bisschen größeren Kindern, mit den ganz Kleinen ist das natürlich eine andere Sache. Ja. Und denen das auch erklärt hat, dann lassen die einen auch mal 10 Minuten in Ruhe.
Nicht nur 5. Aber nur 10 Minuten. Und dann, da wissen sie dann ganz genau, wie lang 10 Minuten sind.
Aber dann kann man die auch, einfach mal rausschicken mit dem Partner auf den Spielplatz oder so und sagen, hey.
Oder das geht mal einkaufen. Das Beste, oder? Wenn in der Wohnung tatsächlich keiner ist.
Ja. Deswegen ist halt dieses morgens, bevor alle aufwachen, und dann muss man es vielleicht niemandem sagen, weil dann wachen die dann auch früher auf.
Ja, das ist so eine Sache, weil bei mir ist es oft so, wenn ich mir vornehme, eine Stunde vorher aufzustehen, dann kann man darauf wetten, wirklich, das ist krass, dass das Kind, das Kleinste, was ich habe, dann auch aufwacht, obwohl es das sonst nicht um die Uhrzeit macht. Als ob die das riechen. Mama ist jetzt
wach. Stellt sich dann Wecker.
Ja, stellt sich dann Wecker. Nein, das Ding ist...
Die kriegt einen Alarm, wenn bei dir das Licht angeht. Wird dann ins Zimmer weitergeleitet. Genau. Und zu dem Absprechen mit der Familie gehört auch, dass du dir einen Raum schaffst. Also mit Raum schaffen ist einerseits das Zeitliche, klar, gemeint, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Aber ich finde halt auch, dass es wichtig ist, dass du dir einen festen Platz suchst, an dem du schreibst. Also es können auch 5 feste Plätze sein. Das ist auch okay, wenn du mal am Küchentisch und mal auf der Couch schreibst. Aber dass du, das ist wie so ein Anker, dass wenn ich mich an den Küchentisch setze, ich habe keinen Küchentisch, aber und da steht mein Laptop und ich nehme den Laptop, mache ihn auf und schreibe. Also je weniger Plätze das tatsächlich sind, je weniger du von X nach Y rutscht, desto fester wird diese Routine und desto klarer wird das, wenn ich jetzt den Laptop am Schreibtisch anmache, dann gucke ich nicht zuerst nach den neuesten YouTube-Videos von, weiß ich nicht wer, ich kenne keine YouTuber, keine Famen, bin da nicht so.
Heißt nicht, dass wir nicht viele YouTube-Videos gucken.
Nee. Heißt auch nicht, dass ich niemanden kenne, aber die sind halt, Nische. Keine großen Influencer. Genau, und dieser Raum kann auch in einem Café sein. Es kann auch sein, dass du sagst, okay, ich bringe um 9 die Kinder in die Kita und muss die um 12 wieder abholen. Ist ja in manchen Bundesländern so. Wir sind ja da in Berlin sehr verwöhnt. Und dann setze ich mich halt in diesen, und ich habe aber super viel Fahrtweg an, dann setze ich mich halt in das Café direkt daneben für 1,5 Stunden, gehe dann noch einkaufen und weiß ich nicht was und hole dann die Kinder wieder ab. Das geht halt auch.
Oder wenn die Kinder irgendwo hingebracht werden zum Sport oder so. Es gibt ja auch viele Eltern, die hin und her fahren. Dann kann man sich auch mal ins Auto setzen, den Laptop mitnehmen und anstatt eben dann nochmal nach Hause zu fahren oder in irgendeinem Verkehr festzustecken oder mit den Eltern vor der Schwimmhalle zu quatschen, ja. Was ja auch sehr schön ist, aber wenn man halt in einem Monat dann mal so ein extra Special Project hat, dann lohnt es sich auch mal.
Dann kann man das den Leuten auch sagen, ne? Dann kann man auch
genau,
sagen,
dass sie dann nicht was Falsches denken.
Und ich kenne auch Autoren, die tatsächlich am Handy schreiben. Nadine Teuber zum Beispiel, die schreibt ganz, ganz viel ihre Bücher am Handy.
Am Handy.
Am Handy.
Wow.
Und dann gibt es noch die Alternative, das Buch zu diktieren. Machen auch. Das ist gerade tatsächlich total im Kommen, dass man. Also einerseits kann man es ja diktieren im Sinne von, dass es dann sofort geschrieben wird, oder du nimmst es halt auf und schreibst es dann später selber ab. Das nimmt, das spart, also gerade wenn man so zwischendurch dann irgendwie eine Szene aufnehmen kann, wenn man zum Beispiel, kann man ja auch einen Spaziergang machen, dann nutzt du halt deinen Spaziergang dafür. Jetzt sind wir wieder weggekommen von dem Raumschaffen mit einem bestimmten Punkt, aber
ja, aber für den einen passt halt ein Spaziergang und ich finde das auch toll, wenn man zwei Aktivitäten miteinander kombinieren kann, weil ich gehe auch jeden Tag spazieren und entweder ich höre mir Podcasts an oder ich führe wichtige Telefonate, die entspannend oder auch unentspannt sind, aber du kannst ja auch dann wirklich dein Kapitel, wenn dir irgendwas einfällt, eine wichtige Szene oder so, dir selbst aufsprechen und ich finde, während des Laufens ist sowas auch immer leichter, also dann gibt es so einen Flow-Moment. Und da ist es dann auch viel einfacher, als wenn man zu Hause sitzt, wo man genau weiß, die Waschmaschine ist voll und der Geschirrspüler müsste ausgeräumt werden. Das sind so Sachen, die mich dann so ein bisschen triggern, wo ich dann denke, ich muss das echt ausblenden und es auch später verschieben, wenn die Kinder da sind, auch wenn das vielleicht für die Kinder nicht immer so das Tollste ist. Oder es die Kinder machen lassen. Aber genau, das machen sie auch nicht immer. Aber das hat man auf der Straße oder auf einem Spaziergang im Wald eben nicht. Und manchmal bekommt man auch während seinem Spaziergang so richtig tolle Ideen. Also mir passiert das jedenfalls.
Ja.
Beim Laufen.
Das ist es halt dann
richtig viele Ideen.
Genau, das ist halt dieser Punkt. Deswegen kommen einem auch so viele Ideen unter der Dusche. Wenn man sich halt nicht ablenkt. Also wenn du nicht so mit deinem Handy rumläufst, sondern wenn du, ich glaube, der Richard Branson war das, einer der erfolgreichsten Menschen der Welt, auch wenn er mit seinem Erfolg ins Weltall geflogen ist, aber egal, keinen Werten. Auf jeden Fall hat er gesagt, ein Drittel deiner Zeit solltest du mit nichts tun verbringen. Nichts tun im Sinne von, dass du, also ein Drittel deiner Arbeitszeit tatsächlich, solltest du mit nichts tun verbringen, um kreativ sein zu können. Ja. Das ist halt einer der Gründe, warum ich jeden Tag ohne irgendwas spazieren gehe, weil genau dann kommen halt die ganzen Ideen und das ist auch das,
genau, so geht's wo mir
ich
auch.
Dann Geschichten entwickeln in meinem Kopf und so weiter, ne?
Total.
Voll abgeschweift.
Also ich nutze das auch immer, wenn ich merke, dass ich während meines Schreibprozesses gibt es ja auch mal so Punkte, wo ich denke, wie kriegst du denn jetzt die Kurve dahin? Du weißt ja, wo du ungefähr hin musst und manchmal passt es aber noch nicht so ganz. Und wenn ich dann wirklich spazieren gehe, ohne etwas im Ohr oder mich wirklich dann auch darauf konzentriere und gucke, jetzt denk doch mal drüber nach, was ist denn passiert in der Geschichte? Wo könnte es weitergehen? Und während des Spazierens, während des Laufens, weil man eben nichts anderes macht, außer laufen und in der Natur sein, ist man dann irgendwie doch irgendwann in seinen eigenen Gedanken, in seinem eigenen Kopf wieder. Und dann sind mir schon so viele Ideen gekommen. Dann habe ich das auf die Uhr gequatscht oder mir das aufs Handy gequatscht, je nachdem, was ich dabei hatte. Und zu Hause habe ich es dann verfasst und wusste dann auch wieder, wie es weitergeht. Also spazieren hilft wirklich sehr, sehr.
Genau, und das ist halt dieser Raum, den du dir nehmen darfst. Und wenn du spazieren gehst und dir den Raum nimmst, ist es halt, das Handy in der Jackentasche zu lassen. Solange bis du die Sprach-Memo-App benutzen willst, um deine Ideen festzuhalten. Ne? Ja, und dann aber nicht erstmal gucken, ob bei WhatsApp jemand geschrieben hat.
Nein. Oder wenn man merkt, man ist so anfällig für die ganzen Mitteilungen auf dem Handy, dann sollte man es wirklich zu Hause lassen. Wer so eine Apple Watch hat, kann das ja dann darauf sprechen. Oder aber auch so einen kleinen Voice Recorder einfach. Die sind ja nicht so
teuer. Diktiergerät.
Ja, meine ich ja. Diktiergerät.
Voice
Recorder, ja, das ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, weil ich hier auf dem Bildschirm noch sehe, dass irgendwas mit Voice steht. Also genau, dann hat man wenigstens kein Handy dabei und kann vielleicht auch nicht telefonieren.
Genau.
Oder angerufen werden, das ist ja noch viel schlimmer. Man telefoniert ja nicht immer aus eigenen freien Stücken, sondern man wird angerufen und dann, ja.
Man muss aber auch nicht jeden Anruf sofort annehmen.
Mache ich auch nicht, aber manche sind ja dringend.
Okay, eigentlich wollten wir jetzt noch mit euch darüber reden, wie man diese ganzen Schreibsachen, also wie man diese 50.000 Wörter auf einen, auf den NaNoWriMo runterbricht, aber dazu habe ich schon mal ein Video aufgenommen. Von daher verlinken wir euch das einfach. Oder Dani, was sagst du dazu?
Ja, das verlinken wir.
So, dann darfst du jetzt weiterreden, während ich mir das aufschreibe?
Ja, ich rede dann mal weiter. Also ich habe, was haben wir jetzt? September 2022. Ich habe in meinem Urlaub den ersten Band geschrieben, zu dem ich jetzt im NaNoWriMo dann den zweiten Band schreiben möchte. Und ich bin da so froh, weil der dann auch noch ein bisschen Sommerfeeling hat in Australien und ich dann so ein bisschen abtauchen kann und weg von diesem ganzen Regen, nassen, grauen Wetter, das hier Berlin schon
heute ist besonders
super hässlich macht.
Ja, die Bäume vor meinem Fenster werden auch schon bunt, was ja schön ist, aber
der graue Himmel ist so ein bisschen, ach, blauer Himmel wäre jetzt schöner.
Hatten wir aber gestern. Gestern war schön.
Kommt auch nochmal.
Ich hoffe doch.
Was hast du denn?
Ich schreibe tatsächlich, ich überlege immer noch, ob ich das so genau erzähle. Es ist eine Geschichte, die mir seit Monaten im Kopf rumschwirrt. Sie hat mit Segeln zu tun. Irgendwie klar, dass da was kommen muss. aber es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Geschichte über eine junge Frau, die von zu Hause abhaut und ihrem Vater etwas stiehlt, etwas wegnimmt. Und ja, ich will ja mal gar nicht so viel erzählen halt über die Geschichten selbst, ne? Sie wird auf jeden Fall viel auf dem Meer spielen. Es wird eine wunderschöne Liebesgeschichte dort drin sein, eine wunderschöne Familiengeschichte dort drin sein, aber besonders halt auch eine Geschichte über eine Frau, die stark ist. Also eine starke junge Frau. Und ich freue mich total darauf, hier zu schreiben. Ich freue mich so sehr darauf, dieses Buch zu schreiben, weil es so, ja, weil ich tatsächlich wirklich schon seit Monaten entwickelt sich diese Geschichte in meinem Kopf. Und das ist so der Punkt, was wir am Anfang besprochen haben, ne? Dass klar, man kann auch mit einer Idee ankommen und dann innerhalb eines Tages die entwickeln. Das geht auch. Das funktioniert auch. Hatte ich auch schon.
Das geht sogar sehr gut manchmal, ja. Hatte ich auch schon. Mhm.
Doch so, der Unterschied ist aber, dass ich meine Charaktere jetzt schon richtig gut kenne. Weil ich mich schon so viel mit denen beschäftigt habe in meinem Kopf und die einfach ständig wieder zu mir kommen und mir ihre Geschichte erzählen, immer und immer und immer wieder. Und deswegen weiß ich schon, wer die sind. Und wenn ich aber eine Geschichte habe, wo ich eine Idee habe und dann die Idee innerhalb von einem Tag entwickle, dann brauche ich echt lange, also brauche ich bestimmt erstmal 10.000 Wörter, um die wirklich kennenzulernen, zu wissen, wer die sind.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich brauche auch auf jeden Fall mehr Zeit und ich habe in den letzten 5 Büchern, die ich geschrieben habe, das ja auch ganz, bin ich ganz anders angegangen an Geschichten als bei den ersten Büchern, die ich geschrieben habe. Und habe mir sehr viel Zeit genommen, um meine Charaktere wirklich auch aktiv zu formen, um mir zu überlegen, wer sind sie und welchen Hintergrund haben sie, was ist ihnen vielleicht früher passiert, wo wollen sie hin, welche Träume und Ziele haben sie und welche Macken haben sie, welche Vorlieben oder Abneigungen. Und zum Teil sind es bei mir in den neuen Geschichten jetzt auch schon Leute, die in den ersten Geschichten gewesen sind, die dann schon mal aufgetaucht sind. Das heißt, da gibt es dann schon sowas wie ein Wiedersehen. Da freue ich mich auch, weil die dann wieder auftauchen. Aber es gibt auch ganz, ganz neue, die dann total spannend sind, die ich noch nicht kenne und wo es so viel Spaß macht, sich zu überlegen, was könnten die haben einfach. Und da muss man auch nicht fest bei bleiben, wenn man dann während des Schreibens merkt, ich hätte jetzt doch lieber den Charakter ein bisschen in eine andere Richtung, dann macht man das eben und dann passt es bestimmt immer noch. Und das macht halt so viel Spaß, diese Charaktere sich auszudenken.
Beziehungsweise, also, wenn der Charakter einem dann zeigt, ich bin gar nicht so, wie du dich mir ausgedacht hast, ich bin so, dann...
Genau.
Ich
glaub,
also das ist zumindest das, was bei mir ertrifft. Wenn ich einem Charakter, der auf eine bestimmte Art und Weise ist, wenn ich denen dann sage, nee, sei aber anders, dann zeigt er mir einen Vogel. Dann sagt er, nee, ich bin
das,
aber so.
Das stimmt. Also kommt drauf an, ne, wie er sich schon in der Geschichte verhalten hat. Ja, manchmal merkt man auch erst am Ende der Geschichte, dass der Charakter vielleicht doch ein bisschen anders hätte sein können und dann muss man es eben nochmal ändern.
Hatte ich noch nicht, weil ich immer genau zuhöre, wer die sind, tatsächlich.
Das hört sich so an, als ob ich nicht zuhöre, aber
Nein, so war es ja gar nicht gemeint. Aber ich mache das ja nicht so. Also ich entwickle ja den Charakter nicht vorher aktiv. Also das, was du gerade beschrieben hast, das mache ich ja überhaupt nicht. Und deswegen fällt mir das ja so schwer, wenn ich ein Buch schreibe, Das war jetzt zum Beispiel bei dem vierten Teil von der Vielleicht-Serie war das ja so. Da kam dieser Charakter in die Geschichte und ich hatte eigentlich nur eine ganz grobe Vorstellung von dem. Ich kannte alle anderen Charaktere drumherum, aber der war für mich so neu und ich habe echt lange gebraucht, um den kennenzulernen. Und ja.
Also ich glaube, ich habe beides schon. Ich plotte die wirklich aktiv und überlege mir auch, wer das sein könnte, einfach auch, um zu schauen, wie das klappt. Also das, wenn es jetzt zwei ähnliche Charaktere sind, dann ist es ja ein bisschen uninteressant, wenn die beiden Personen, um die es geht, sich super ähneln. Deswegen ist es immer spannender, wenn die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen oder eben auch speziellere Sachen machen oder speziellere Vorlieben haben.
Nee, genau das mache ich nicht. Das ist total spannend.
Das mache ich teilweise
nichts aktiv aus.
Doch, das mache ich. Das finde ich macht auch richtig Spaß. Also
doch. Genau, das war das, was ich mit Zuhören meinte. Ich setze mich jetzt nicht hin und sage halt, okay, das ist Luis. Der ist 30, von Beruf Fotograf, hat beide Eltern noch, keine Geschwister, ein uneheliches Kind, bla bla bla. Das mache ich nicht.
So mache ich es auch nicht.
Ah, okay.
Nee, so mache ich es auch nicht. Ich habe erst meistens die Geschichte im Kopf und auch die Namen ändern sich bei mir ab und zu noch, wenn ich dann merke beim Schreiben, irgendwie passt mir der Name nicht zu dem Charakter, ja, zu seiner Art.
Abständig.
beim letzten Buch war das dann auch Katastrophe, da meinten die alle, wer ist denn das jetzt schon wieder? Da habe ich das schon wieder überlesen, weil ich den Namen mittendrin geändert habe und vergessen habe, das dann in einem Rutsch zu machen. Und dann sind die Testleser alle durcheinander gekommen. Nein, aber ich mache es tatsächlich auch abhängig von der Geschichte und schaue dann, wen es noch gibt. Ich habe ja jetzt nicht immer wieder ganz neue Charaktere, weil es ja Reihen sind, die ich schreibe. Das heißt, da sind immer noch Figuren dabei, die ich dann schon kenne. Und dann gibt es aber auch wieder Figuren, die neu kommen. Und jetzt in der Kanada-Reihe, die ich nächstes Jahr veröffentlichen will, ist es zum Beispiel so, dass im ersten Band die Hauptfigur des zweiten Bands schon ein ganz kleines bisschen auftaucht. Und dann erst, als ich fertig war mit dem ersten Band, wusste ich, dass diese Figur der Protagonist von Band 2 werden muss. Und dann wusste ich auch, wer er ist. Aber es hat ein ganzes Buch lang gedauert, bis ich wusste, wer er sein kann. Und das war dann irgendwie so. Also deswegen, ich mache das auch nicht speziell, aber trotzdem muss ich mir dann überlegen, was hat ihn denn zu dem werden lassen, wie er sich da jetzt gegeben hat in dem Buch.
Ne, ja, aber ist das ein aktives Überlegen, dass du jetzt zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählst? Weil bei mir ist es so, dass wenn ich an den Charakter denke, dann erzählt er mir seine Geschichte. Also das kommt einfach. Das ist jetzt nicht so, könnte der jetzt als Kind geschlagen worden sein oder könnte der bei seiner Großmutter aufgewachsen sein, sondern
bei mir ist das so eine Mischung daraus. Ich habe schon so Anhaltspunkte, wo ich sage, ich hätte den gern so, also zum Beispiel, wenn es um Sport geht, dann weiß ich, okay, der macht zum Beispiel, der boxt. Und dann überlege ich mir, ja, warum boxt er denn? Und dann hat sich auf einmal mir so eine riesen Geschichte aufgetan, warum er boxt.
Genau, das meine ich, die Geschichte tut sich halt auf, ne?
Also ja, genau, ist, genau. Ja. Aber es gibt schon so auch Anhaltspunkte, wo ich denke, oh, ich hätte jetzt gerne einen Läufer da drin. Oder ich hätte jetzt, wie bei mir, bei dem neuesten Band, ich wusste, dass mein Charakter Chase in meinem Band, der jetzt erscheint, ein Schwimmer sein muss. Ich wollte ihn unbedingt drin haben, ich wollte unbedingt was mit Florida haben, ich wollte unbedingt was mit Sand und Strand haben. Und der Rest hat sich dann entwickelt. Also, ja, das war, keine Ahnung, das kam dann. Also je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man spazieren geht und darüber nachdenkt, irgendwie kommt dann so das eine zum anderen. Das ist echt so ein Prozess. Also so ganz direkt zu sagen, ich nehme jetzt Person 1 und 2 und er macht dies und sie macht das, so mache ich das nicht. Das könnte ich, glaube ich, auch nicht. Aber es gibt schon so ein paar Ideen, wo ich denke, oh, ich glaube, ich hätte gern mal einen Schwimmer dabei oder... keine Ahnung, jemanden, der ganz versessen ist auf Football und, ja, keine Ahnung. Oder einen Autor, was auch immer.
Ja, das schon, wenn das dann halt ein zentrales Thema ist auch, ne? Aber genau. Wenn ich jetzt einen Charakter habe und es geht um den Charakter und um das, was er, dass er zum Beispiel, ja, jemanden kennenlernt oder so, dann ist es nicht so, ja, und ich will jetzt aber, dass der, also es sei denn, es ist ein zentraler Punkt der Geschichte. Ich glaube, wenn es so zentrale Punkte der Geschichte sind, dann ist es nochmal was anderes, als wenn es dann...
Vielleicht ist es auch, also bei mir kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, da ich ja jetzt New Adult geschrieben habe, sind die ja meistens in der Uni und irgendwie spricht man ja dann auch mal darüber, was die gerade studieren und dann muss irgendein Thema kommen. Die müssen ja irgendwo eine Fachrichtung sich gesucht haben und der eine liebt es, der andere liebt es nicht. Manche studieren es, weil sie keinen Platz bekommen haben oder in ihnen schlummert eigentlich was ganz anderes Und das kommt dann mit der Geschichte, je nachdem, wie ich mich dann auch fühle oder wie ich das Gefühl habe, dass diese Person damit zufrieden oder unzufrieden ist. Es kann ja auch dann einen Konflikt auslösen oder etwas, was derjenige oder diejenige verbirgt vor den anderen und was dann sich erst später zeigt. Und das habe ich auch schon gehabt. Also das jetzt zum Beispiel in meiner Kurzgeschichte, die ich für die Newsletter-Abonnenten mache, da ist auch einer, der studiert halt sein Fach, aber in Wirklichkeit schlummert in ihm so eine ganz andere Leidenschaft. Und das hat auf einmal die ganze Geschichte ausgefüllt. Das hat ihn und sie zusammengebracht und das wusste ich am Anfang nicht, dass es dahin geht.
Ja, und das meine ich ja, dass es dann kommt, dass man zuhört. Das meine ich mit Zuhören. Aber wenn du dem dann halt gesagt hättest, nee, du machst aber das und das, du willst aber eigentlich Kfz-Mechaniker werden und gar keinen Biologie studieren, dann, genau, das funktioniert halt nicht.
Nein.
Also für mich nicht. Zumindest nicht und für dich ja scheinbar auch nicht. Okay, wir hatten uns vorgenommen, eine halbe Stunde nur aufzunehmen. Wir sind jetzt schon mal 35 Minuten.
Wir sind jetzt schon bei 35 Minuten.
Aber wir haben noch zwei Sachen, wo wir fanden, dass die ziemlich wichtig sind, dass man das nochmal sagt. Ich glaube, so das Essentielle, was man begreifen darf, ist, dass das Buch nicht fertig ist nach dem NaNoWriMo.
Genau. Ist das nur ein Rohdiamant?
So ganz so ausdrücken. Oder wie Hemingway und 1 Million andere Menschen, der erste Entwurf ist eh Mist. Es ist halt der erste Entwurf. Und das ist nichts, was man bei einem Verlag einreicht. Das ist nichts, also eventuell kann man das natürlich seinen Testlesern geben oder so, aber es ist nichts. Wobei ich kenne auch Autoren, die tatsächlich diesen ersten Entwurf einfach veröffentlichen.
Oh.
Ja. Und auch, also einen kenne ich, der damit sehr erfolgreich ist. Mir fällt der Name aber nicht ein. Aber es ist ja auch kein, also für mich würde es nicht funktionieren.
Ich denke,
für die meisten würde es nicht funktionieren. Es ist der erste Entwurf und es ist grandios, innerhalb von einem Monat einen ersten Entwurf fertiggestellt zu haben. Manche brauchen dafür Jahre. Also ich habe jetzt auch gerade wieder einen Leser gehabt, der hat mir gesagt, er schreibt seit 6 Jahren an seinem ersten Buch. Und wenn man es schafft, innerhalb von 30 Tagen ein Buch zu schreiben, egal ob 20.000 Wörter oder 120.000 Wörter. Oh Gott, das sind ja 4.000 Wörter am Tag, wobei eigentlich geht das, ne?
Ja, wie gesagt, ich mache das sowieso nicht so, dass ich mich dran halte an die Zahl. Ich gehe immer drüber, weil ich weiß, es gibt mal wieder Tage, wo ich dann...
Ja, aber 4.000 Wörter am Tag ist ja tatsächlich machbar. Ich dachte jetzt irgendwie so...
Ja.
Übel.
Natürlich
aber
ist es machbar.
Es ist super anstrengend, aber es ist machbar. Naja, aber egal halt, wie viele Wörter das sind, wenn man das innerhalb von einem Monat schafft, dann kannst du dir sowas von auf die Schulter klopfen dafür und dich richtig, richtig, richtig gut fühlen und dir dankbar sein, dass du dir halt, und das ist halt genau der Punkt, das schaffst du halt nur dann, wenn du dich vorbereitet hast und wenn du dir die Zeit nimmst, wenn du dich dafür entscheidest, in einem Monat ein Buch zu schreiben. Dann schaffst du es auch. Und natürlich, wenn jetzt viele sagen, ja, aber dann kommt das dazwischen und das dazwischen und das dazwischen. Und ja, es kann irgendwas dazwischen kommen. Doch wenn du richtig vorbereitet bist, dann ist dieses Dazwischenkommen, es sind ja in der Regel eher kleinere Erdbeben, dann wirst du es trotzdem schaffen. Natürlich kann auch was Riesengroßes dazwischen kommen und du sagst, nein, in Rimo nächstes Jahr. Oder im Dezember, ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass jetzt dann halt, und ich glaube, das ist halt auch was ganz Wichtiges, es ist wie bei Diäten, wenn man dann einmal ein Stück Kuchen isst oder wenn man halt das bis zur Hochzeit des besten Freundes nicht schafft, dann heißt das nicht, dass man aufgeben muss, ne? Also du kannst dann einfach den Dezember nehmen, der ist vielleicht nicht ganz so geeignet wegen Weihnachten und so weiter, oder ja. Den Januar.
Ist eh, ja, das
im Januar kann man eh nichts anderes machen, dann schreibst du halt im Januar, ne?
Es geht eigentlich nur darum, dass man sich das auf jeden Fall fest vornimmt und wenn man daran ganz, ganz fest glaubt und auch an sich und sich wirklich vorbereitet, dann funktioniert das auch. Also dann nimmt man wirklich jede freie Zeit, die man hat, ob es mit Nachdenken, ob man dann darüber nachdenkt, was man machen kann oder ob man tatsächlich auch schreibt aktiv, dass das passt. Und selbst wenn man dann mitten in der Nacht nochmal wach wird und merkt, man ist jetzt total munter und schreibt einfach mal 2000 Wörter und schläft dann weiter, dann ist das eben so. Und es ist halt auch genau das, was so Spaß macht. Man muss sich da nicht fest an einen bestimmten Ablauf halten. Und solange man das Ziel nicht aus dem Blick verliert, ist einfach auch der Weg dahin das super, super Schöne. Ob man am Ende wie du gesagt hast, 50.000 Wörter hat oder auch wenn vielleicht noch ein Kapitel fehlt am Ende, dann ist es eben so, dann hat man trotzdem so viel geschafft und man wird dadurch ja auch, also die Community vom LearnAnyWhere ist ja auch richtig groß, das ist, da kann man sich auch super austauschen, wenn man die Plattform nutzt, man kann auch
aber nicht prokrastinieren.
Nein.
Das ist ja das immer die Gefahr bei Communities, ne? Dass man über das Schreiben schreibt, aber selber nicht schreibt.
Nein, natürlich. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Aber das ist halt noch so ein toller Cookie, den man dann noch hat. Und man fühlt sich eben auch nicht allein. Das machen eben so viele Leute weltweit. Und das macht schon richtig Spaß.
Und am Ende kriegt man noch 1 Million Gutscheine für verschiedene Dinge.
Das stimmt, das habe ich auch nicht gewusst.
Ja. Aber wenn man das erfolgreich abgeschlossen hat, dann kriegt man einen, was waren das, 50% Gutschein sogar
fürs Scribble? Ich glaube ja, ja.
Zumindest war es in den letzten Jahren so.
Die anderen habe ich mir gar nicht so angeschaut, weil ich das erstens gar nicht gewusst hatte, dass man da was bekommt, wenn man sich auf der Webseite anmeldet und da auch regelmäßig seinen Fortschritt, seinen Schreibfortschritt teilt. Da gab es aber auch noch andere, auch spannende Gutscheine, nur ich war dann schon wieder so beschäftigt mit allem anderen, dass ich das wieder vergessen habe. Und in irgendeiner E-Mail kam das, genau, dann habe ich die E-Mail, wollte ich schon löschen und dann dachte ich, warte mal, da war doch was. Und dann habe ich sie wieder rausgeholt aus dem Papierkorb, weil ich den Gutschein dann meiner Lektorin geschenkt habe, damit sie Scrivener benutzt, damit ich es benutzen darf und nicht mit Word arbeiten muss.
Genau. Ja, cool.
11 Minuten überzogen.
Wir sind noch nicht fertig. kommentier bitte gerne unter dem Video, ob du beim NaNoWriMo mitmachst, ob du es schon mal mitgemacht hast, ob du es für total utopisch hältst, innerhalb von 30 Tagen ein Buch zu schreiben. Oder ob du sagst, 30 Tage? Ich mache das in 2 Wochen.
Genau.
Gibt's ja auch Leute, die schreiben 2 Wochen, überarbeiten 2 Wochen, veröffentlichen, schreiben 2 Wochen, überarbeiten 2 Wochen, veröffentlichen. Gibt das auch.
Ja. Die Kurzromanautoren, meinst du die?
Weiß ich nicht, aber vielleicht sagst du ja auch, ey, 30 Tage, da mache ich genau das. Planen, schreiben, überarbeiten, veröffentlichen. Kommentier, wir wollen dich kennenlernen.
Genau.
Und euch alle andere. Und denkt daran, es gibt ein Special Write-Planer, wollte ich sagen. Schreibplaner für den NaNoWriMo. Von mir. Kostenlos natürlich. Für alle Newsletter-Abonnentinnen. Danis Newsletter, wo der Kurzroman bald rauskommt, den verlinken wir hier unten auch.
Das ist super.
Ich habe auch noch einen Newsletter mit einem Kurzroman. Kann man auch nochmal verlinken. Und wir verlinken noch das Video mit den Schreibzielen und der Schreibplanung. Genau. Ey! Da wisst ihr jetzt, was ihr jetzt zu tun habt. Schreibt uns gerne eure Projekte, schreibt uns eure Namen vom NaNoWriMo, dann können wir uns vielleicht auf der Plattform connecten. Ich glaube, ich werde das dieses Jahr mal nutzen. Und danke, dass ihr zugeguckt habt.
Genau.
Tschüss.
Wir freuen uns schon.
Ciao.